Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken.
Liebe Mamas, bevor ich mir hier jetzt Zeit nehme, um euch zu dieser neuen Episode zu begrüßen, haben wir uns davor als Miteinander-Team getroffen. Und von einer ganz lieben Teamkollegin sind wir heute angehalten worden, in all dem Organisieren und Planen und Ideen austauschen mal kurz Zeit und Abstand zu nehmen, um mal voneinander zu hören. Auch bei uns kommt es vor, dass das auch mal untergeht. Vielleicht kennst du das und vielleicht auch besonders in dieser Jahreszeit, wo oft so eine Anspannung entsteht inmitten von To-Do-Listen und all den Ambitionen auf dem Weg Richtung Weihnachten. Ich glaube, die meisten im Team haben sich darin heute ertappt gefühlt und wir haben gemerkt, wie gut es tut, wieder mal hinzuhören, wie es der einen oder der anderen geht. Ein paar haben ganz ehrlich erzählt, wo sie gerade stehen in ihrem Leben und da landen wir so schnell in Themen, die uns so in unserer Rolle als Mama beschäftigen. Und das verbindet enorm. Was soll ich sagen? Wir haben gelacht und da sind auch Tränen geflossen und wir haben uns ermutigt und gesegnet im Gebet. Wenn ich im Alltag mal kurz gefragt werde, wie es mir geht, dann gebe ich oft eine kurze Antwort, gefolgt von einem Bericht über all die Aufgaben, in denen ich gerade stecke. Und oft kratzen diese Begegnungen eher nur an der Oberfläche. Aber ich merke, dieses Beisammensein von heute Vormittag macht mir neu Mut und auch Freude dran, Ausschau zu halten nach authentischen Gesprächen. Vielleicht ist es genau das, was wir uns auch als Mamas, als Frauen, als Freundinnen gegenseitig schenken dürfen in dieser Adventszeit und darüber hinaus. Ich darf euch mit unserer Episode heute einen weiteren sehr relevanten Vortrag von unserer letzten Konferenz anbieten zu dem Thema mit Teenagern über Sexualität sprechen. Was sage ich? Wie rede ich? Und vor allem, was lebe ich vor? Wie kann ich meinen Kindern in diesem Bereich Werte mitgeben? Und all das gerade auch inmitten einer verunsichernden Diskussion über verschiedene Sexualitäten. Geht das überhaupt? Uschi Weißmeier ist verheiratet, Mutter von 4 erwachsenen Söhnen, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Familientrainerin und auch Teen Star Kursleiterin. Das sind Kurse zu Sexualität und Persönlichkeitsbildung für Jugendliche mit dem Wunsch, dass junge Menschen erfahren, wie sich die Sexualität und seine Fruchtbarkeit in das ganze Sein integrieren kann und wie sich daraus Liebes- und Beziehungsfähigkeit entwickelt. Teen Star ist abgeleitet von dem Wort Teenager und Star, dem Stern, wo jeder Zacken des Sterns von einem anderen Bereich unserer Persönlichkeit spricht, nämlich Körper, Geist, Gefühle, Verstand, Umfeld und Beziehung. In diesem Kurs geht es darum, dass ich dann ein Stern, ein Star bin, wenn ich alle Bereiche gleich wichtig nehme, wenn alles Teil meiner Persönlichkeit ist. Ja, wie das gelingen kann, da bekommen wir jetzt einen Einblick. Und ob du Mama von Teenagern bist oder gerade Kleinkinder hast, da ist sicher für jede dieser Phasen ganz Wertvolles dabei. Ich wünsche dir eine bereichernde Zeit beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Uschi Weißmeier, komme aus Münichstal bei Wolkersdorf nördlich von Wien, verheiratet, 4 Söhne zwischen 33 und 23 Jahren. Irgendwas an diesen Zeilen hat dich angesprochen, dass du zu diesem Vortrag gekommen bist. Was sage ich, wie rede ich, vor allem was lebe ich vor in diesem Bereich der Sexualerziehung? Ich wünsche mir, dass mein Kind seine Sexualität und seine Fruchtbarkeit in sein Sein integriert. Wir wollen uns darüber heute Gedanken machen. Ich möchte, dass mein Kind liebes- und beziehungsfähig wird. Ich glaube, das wünscht sich jeder von uns. Und jeder von uns möchte seinem Kind auch Werte mitgeben. Wir sind hier in einem christlichen Kontext und uns ist auch wichtig, was der liebe Gott, die Heilige Schrift zu diesem Thema sagt. Und wir stehen aber in einer verunsichernden Diskussion über verschiedene Sexualitäten. Geht das also überhaupt, dass ich mein Kind da gut begleiten kann? Und ich bin einfach wirklich von Herzen überzeugt, dass das gehen kann und gut geht, weil Kinder wirklich ein Gespür haben für das wahre, Gute und Schöne. Und auch wenn sie vielleicht nicht sofort den Weg gehen, den wir uns wünschen, ist es sehr entscheidend, was wir in unseren Kindern grundlegen. Und die Frage, die du dir vielleicht auch stellen kannst, was sind deine Motive, wenn du an dieses Thema denkst? Ja? Vielleicht bist du besorgt, vielleicht bist du beunruhigt, was kommt da auf mich zu? Darf ich mal fragen, wie viele haben von euch jetzt schon Kinder in der Pubertät? Ja, sehr viele. Und wie viele sind deswegen gekommen, weil sie sagen, das kommt irgendwann auf mich zu? Ja. Und ich denke mal, ihr habt Kinder im verschiedenen Alter und seid sicher auch interessiert daran, was ist von Anfang an wichtig. Ich werde versuchen, deinen Bogen zu spannen. Also was sind jetzt einmal deine Motive? Du bist vielleicht besorgt, vielleicht beunruhigt aufgrund der vielen Einflüsse, die auf dein Kind einströmen. Und vielleicht denkst du dir auch, ich möchte mein Kind vor Verletzungen bewahren. Ihm vielleicht Verletzungen ersparen, die ich selber erfahren habe. Erfahrungen, die ich vielleicht selber gemacht habe, wo ich im Nachhinein sage, hätte ich mal sparen können. Ja. Vielleicht möchtest du, dass dein Kind eben diesen geraden, sicheren Weg geht. Und am besten mit Gott. Und dass es auf seine Weisungen vertraut. Dass es in einen guten Freundeskreis kommt und so weiter. Vielleicht ist es dir auch wichtig, dass du selber dir das Gefühl geben kannst. Wir haben jetzt am Vormittag sehr über dieses Perfektionismus eigentlich auch gehört, ja, dieses sich selber immer zu wenig sein, immer nicht zufrieden sein mit sich selber. Und vielleicht kann das auch umschlagen auf die Erziehung unserer Kinder, nicht? Dass wir uns da vielleicht auch irgendwann denken, naja, das muss auch klappen, da möchte ich nach außen eigentlich auch zeigen, dass ich das gut kann, dass ich das gut hingekriegt habe oder dass wir das gut hingekriegt haben. Es kann auch ein bisschen eine Versuchung sein, dass das Kind vielleicht auch ein bisschen so Mittel zum Zweck ist, ich zeige schon, dass ich was drauf habe. Drum, denk über deine Motive nach. Ja? Geht es dir darum, dass du alles richtig machst, dass dein Kind vorbildlich lebt und die anderen das auch sehen? Vielleicht hast du das Gefühl, dass du dein Kind am liebsten festhalten möchtest, aber dass es dir entgleitet und eigene Wege gehen möchte. Das wissen wir ja ganz genau, dass das in der Pubertät dann so ist. Du bist also in einem Spannungsfeld und merkst, puh, ich bin dieser Situation ganz schön ausgeliefert. Aber sei dir bewusst, du bist stark, du hast schon viel geschafft und du wirst auch das schaffen. Ich möchte in meinem Vortrag ein wenig mit meinem eigenen Lebenszeugnis verbinden, weil ich eigentlich viel Spannendes in meinem Leben erlebt habe und auch in der Sexualerziehung mich da oder wir uns da eigentlich das erst erobert haben, dieses Thema. Und darum auch das ein bisschen von uns erzählen. Also wir selber, Helmut und ich, haben 1990 geheiratet. Und schon in der Zeit davor durften wir etwas erleben, was im Nachhinein gesehen ein Riesengeschenk war. Wir haben in Wien im Austria Center 1988, da waren wir jung befreundet, wir waren 18 und 22, haben wir einen Familienkongress besucht. Ja. Das war ein Kongress zum Thema Ehe und Familie und es waren Referenten von der ganzen Welt bei diesem Kongress und haben die über die Schönheit von Ehe und Familie gesprochen. Und wir waren in so einer Erneuerungsbewegung und die Schwester, die uns da begleitet hat, die hat gesagt, Uschi, Helmut, geht's zu den Vortrag von Professor Rötzer? Und wir sind dort gesessen, ich habe mir momentan gedacht, was tue ich jetzt bei diesem Vortrag von diesem alten Mann? Er und sein Team haben gesprochen mit damals Overhead-Projektor, da waren Skizzen und Tabellen drauf und er hat etwas erklärt über die natürliche Empfängnisregelung. Und er hat uns erklärt, dass diese Methode sicher ist, dass er die entwickelt hat. Also für mich war er natürlich damals schon ein alter Mann und hat eben was erzählt darüber. Er hat erzählt über den Zervixschleim, den Gebärmutterhalsschleim, also dieses Sekret, das vom Gebärmutterhals ausgeschieden wird in der fruchtbaren Zeit, im Zyklus der Frau gebildet wird und dass diesen Zervixschleim fast 100% der Frauen beobachten können bei entsprechender Anleitung. Er hat von der Schönheit der ehelichen Sexualität gesprochen und mit einer Klarheit und mit einer Selbstverständlichkeit, dass der Helmut und ich rote Ohren bekommen haben. Ja, also wirklich, puh, das war ganz schön heiß. Und im Nachhinein sehen wir, das war so ein Meilenstein in unserem Leben, dass wir ihn kennenlernen durften, ein bisschen erlebt haben. Und dass er sich selber, das mit seiner Frau auch erobert hat, diesen Umgang mit der Fruchtbarkeit. Und das war dann der Beginn einer Reise. Und ich möchte sagen, einer langen, einer schönen, einer schweren, einer herausfordernden, aber auch einer unheimlich beglückenden Reise. Im Nachhinein sieht man immer das Geschenk. Da waren Menschen, die uns etwas sagen wollten und sie haben es aus Liebe getan. Und das haben wir uns zum Leitspruch gemacht. Wir wollen den Menschen dienen aus Liebe. Wir fuhren also nach diesem Workshop im Auto nach Hause und sprachen darüber. Wir redeten über Fruchtbarkeit. Und wir redeten über das, was speziell der Frau geschenkt ist, wenn sie gesund ist und wenn die gemeinsame Fruchtbarkeit da ist von Mann und Frau, dass sie neuen Kindern das Leben schenken dürfen. Wir haben plötzlich geredet über Fruchtbarkeit, über Leben, über Kinder, über die Kinderzahl, die wir vielleicht einmal haben wollen. Und wir haben vor allem auch darüber geredet, dass ich gesagt habe, was ist da los? Ich werde Krankenschwester, ich war damals noch Schülerin. Warum erzählen mir meine Lehrer das nicht, dass es das auch gibt? Warum höre ich nur, dass das einzig sichere ist die hormonelle Verhütung? Warum erfahre ich nicht, dass es sehr wohl diese Methode, ich habe es damals sehr als Methode gesehen, gibt und dass es glücklich und sicher lebbar ist? Und wir zwei jungen, blauäugigen, mutigen haben uns gesagt, so, wir wollen wissen, ob das glücklich lebbar ist. Und natürlich haben wir das in unserem Umfeld kundgetan und wir stießen auf so manchen Spott und auf so manche Häme und viele Aussagen, dass das nicht lebbar ist, dass du nie Sex haben darfst, dass du einen regelmäßigen Zyklus brauchst und. Viele Dinge, die wir später entdeckt haben, die man sehr wohl berücksichtigen kann. Nun liegen seit unserer Hochzeit seit 1990 fast 34 Jahre hinter uns und meine fruchtbare Zeit ist seit kurzem vorbei. Und ich will euch erzählen, was dazwischen geschah. Wir bekamen Kinder, aus eins wurden vier mit der Zeit. Ein Lehrer, ein Bautechniker, ein Polizist und ein Behindertenpädagoge, alles dabei. Die Schwiegertöchter kamen, die dritte ist im Anmarsch. Seit 2,5 Jahren haben wir die Valerie, ein Mädchen, ganz was Besonderes für mich. Kleiderl kaufen und das zweite Mädchen ist unterwegs. Und von Anfang an haben wir diese Berufung gespürt. Wir wollten etwas für andere tun. Und dann wurde uns gesagt, wir waren Schönstadtbewegung, hat das geheißen. Da wurde sehr Wert gelegt auf das, du bist Familie, du bist jetzt Ehepaar, das ist groß, das sieht Gott groß, das ist Berufung. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, okay, dann ist das jetzt vielleicht unsere Aufgabe, zu schauen, wie können wir da was weitergeben, dass Ehe, Familie, dass das wertvoll ist, dass das Berufung ist. Wir haben die Ausbildung zu Familientrainer gemacht. Und was war unser Thema? Natürlich, wir lebten schon mit der natürlichen Empfängnisregelung. Da habe ich gesagt, ist das ein Thema? Dann hat dieser Vortragende, also der Leiter hat gesagt, macht das zu euch ein Thema, schaut euch das an. Aber jetzt nicht die Methode, sondern wie man damit leben kann und ob man damit leben kann. Und gebt ihr das geglückte Leben weiter. Fragt einmal Paare, wie es denen damit geht, ganz konkret im Alltag. Geht das? das Verzichten manchmal? Was wird mit der Liebe? Wird das vielleicht dann wieder spannend, wenn man dann wieder zusammenkommt? Was bringt das Ganze überhaupt? Hat das Früchte vielleicht? Wenn man diese Fruchtbarkeit in das Sein integriert, wenn man sie nicht aussperrt, 30, 40 Jahre, sondern wenn man sagt, die gehört zu uns, die ist gut, ja, macht's das Thema. Und dann haben wir uns das erobert. Und an dem sind wir bicken blieben. Wir konnten nicht mehr weg, weil wir wurden so viel eingeladen und so viel gefragt zu diesen Themenbereichen. Und dann kam automatisch dazu Sexualität in der Ehe und das ganze Thema Sexualerziehung. Und immer waren wir am Forschen. Und dann haben wir immer schon wieder was gehört von Teens da. Okay, Sexualerziehung, ja, da wissen wir eh viel drüber. Haben wir viel gelesen von der Christa Mewes, Kindgerechte Sexualerziehung, das beste Buch in meinen Augen überhaupt. Aber dann kam Teens da dazu und das hat uns echt geflasht. Ja? Weil wir haben 2006 dann diese Ausbildung gemacht. Unser Jüngster war 6 Jahre, unser Ältester 15. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, dass ich eh schon alles weiß. Ja. Aber da wird vermittelt, den Jugendlichen auch vermittelt, dass die Fruchtbarkeit ein Wert ist. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, wozu soll das gut sein, wenn das Jugendliche schon erfahren? Wir erarbeiten zunächst mit den Jugendlichen ihr selbst, ihr Ich. Wer bist du? Was macht dich aus? Und da entdecken sie dann diese 6 Zacken des Sterns. Sie entdecken, wer sie selber sind. Unser Teenstar-Stern, normalerweise erarbeite ich den immer gern mit Eltern, dafür fehlt jetzt hier die Zeit. Der Teenstar-Stern besteht aus 6 Zacken. Körper, Gefühle, Seele, Geist, Beziehung, Umfeld und Verstand. Ja. Und ich bin dann ein Stern, wenn ich alle Bereiche gleich wichtig nehme und in mein Selbst integriert, wenn das Ganze also Teil meiner Persönlichkeit wird. Wenn ich mich mit allen Zacken beschäftige und annehme. Der Ausgangspunkt, das Wichtigste dabei ist der Körper. Das, was wir auch gerade gehört haben. Ja. Warum? Weil den nehme ich jeden Tag wahr. Dass der Pubertierende, euer Kind, ja, steht in der Früh auf, schaut sich in den Spiegel und merkt eine Veränderung. Und da ist es jetzt die Aufgabe, diese Veränderung in die Persönlichkeit zu integrieren, zu sagen, ja, das nehme ich an, das gehört zu mir dazu. Ja, das ist gut. Ja. Und der Körper ist das, was eben nicht abstrakt ist, sondern was ich beobachte. Seele, Geist, Gefühle, Verstand, ja, das ist etwas, ja. Aber das ist das, was ich beobachte. Und wir fangen im Teenstar-Kurs immer mit dem Körper an. Ja. Und ich lade euch ein, im Gespräch mit euren Kindern, redet über den Körper. Auch der Vater mit dem Sohn, erster Samenerguss, über das Sprechen. Da gibt es viele Hilfen dazu. Hannah Klaus hat dieses Konzept entwickelt und sie selber ist Gynäkologin und Ordensfrau und war in der Mission damals in Pakistan. Und hat erlebt, dass junge Mädels schwanger gekommen sind. Sie haben 0 Ahnung über ihren Körper gehabt. Und sie hat ein Motto entwickelt. Was ich kenne, schätze ich. Was ich schätze, schütze ich. Und das ist eine Wahrheit. Wenn ich mich gut kenne, mein Inneres, meinen Körper, meine Vorgänge, dann schätze ich das und habe auch diese Wertschätzung mir gegenüber und auch eine gewisse Vorsicht gegenüber anderen. Ja. Und ein junges Mädchen, das sich wertgeschätzt fühlt, oder auch ein junger Mann, der sich wertgeschätzt fühlt und weiß, ich bin kostbar und wertvoll, der schützt sich auch. Diese Erfahrung mache ich seit 18 Jahren in den Kursen. Junge Leute, auch Burschen, die teilweise jetzt schon verheiratet sind, erzählen uns, dass es für sie wichtig war, alles genau über ihren Körper zu erfahren. Letztens hat mir ein junger Priester erzählt, der vor 10 Jahren, 12 Jahren in unserem Teenstar-Kurs war, dass das so wichtig war, dass der Helmut mit ihnen über dieses Thema erster Samenerguss, Selbstbefriedigung gesprochen hat. Er hat gesagt, das war für mich so wichtig, weil ich mir gedacht habe, ja, das betrifft nur mich und alle anderen haben das nicht. Das sind so Tabuthemen in unserer Zeit. Sie sollen sich über ihre beginnende, sich entwickelnde Fruchtbarkeit etwas erfahren. So kann die Integration, die Annahme derselben und die Annahme aller Körpervorgänge gelingen. Meinen Körper ist wichtig. Ich nehme ihn an, achte auf meine Gesundheit. Der Körper des jungen Mädchens zum Beispiel braucht ab der ersten Regelblutung, denn eigentliches Vorgang ist der erste Eibläschensprung, ungefähr 5-6 Jahre, bis das ganze Geschehen sich einspielt, bis der Körper lernt, regelmäßig dieses Eibläschensprung machen. Das ist nicht etwas, was sofort funktioniert. Die Gefühle möchte ich wahrnehmen, benennen, annehmen und mit ihnen einen Umgang lernen. Sie sind wichtig, aber ich lasse mich nicht nur von ihnen leiten. Ich kann sie unterdrücken, das ist wie ein abgesperrtes Auto. Ich kann sie an die Wand fahren, indem ich meine Gefühle voll rauslasse und andere damit verletze. Das ist dann dieses kaputte Auto. Oder ich kann meine Gefühle kultivieren. Das ist dann der schöne Porsche, der dort steht. Ja, ich meine, das sind jetzt Bilder für Burschen, aber da kann man für Mädels was anderes nehmen. Ja, also ich kann sie kultivieren, ja, und annehmen lernen. Aber ich muss einmal wissen, was habe ich für Gefühle? Also das, was die Eva Maria heute vor mir, das ist so, ja, das muss man lernen. Wir haben heute vor einer Woche einen Dienstagkurs abgeschlossen mit 20 Jugendlichen. Die haben so viel in Gruppen gearbeitet. Ihr solltet diese Feedbacks lesen. Ja? Die sagen, jetzt weiß ich, was ich manchmal bin, was ich manchmal denke. Ja? Jetzt verstehe ich mich besser. Man muss sich mit sich selber da auch beschäftigen. Ja? Wir beschäftigen uns mit dem Verstand. Ich denke nach, hinterfrage kritisch, bringe mein Wissen ein, erwerbe meinen eigenen Standpunkt und kann ihn vertreten. Das passiert, wenn man sich Zeit lässt, den Jugendlichen da, dass sie da arbeiten. Liebesbeziehungsfähig werden, übers Umfeld reden und auf die innere Stimme hören. Seele, Geist, ich höre auf meine innere Stimme, übernehme Verantwortung für mein Handeln. Der Körper ist unser Ausgangspunkt. Die Sprache des Körpers entdecken. Hier seht ihr den Unterschied zwischen weiblicher und Fruchtbarkeit und männlicher Fruchtbarkeit. Bei der Frau ist die Fruchtbarkeit zyklisch und beim Mann ist die Fruchtbarkeit immer da. Bis ins hohe Alter ist der Mann fruchtbar. Das heißt, er hat genauso Aufgabe, er hat eigentlich mehr Aufgabe sogar. Er hat noch mehr dabei Verantwortung. Und das muss den Burschen und den jungen Männern gesagt werden, ja? Du könntest schon Vater werden, könntest du auch schon Vater sein. Ein Mann redet mit den Burschen über die neuen sexuellen Gefühle. In der Familie soll das der Vater machen, wenn es geht. Wenn nicht, muss halt die Mutter machen, wenn kein Vater da ist oder vielleicht eine andere männliche Bezugsperson, die es gibt, ja. Über die neue sexuelle Lust reden, ja. Aber vor allem darüber reden, dass die gut ist. Nicht, oh, jetzt kriegst du sexuelle Gefühle und das ist ganz furchtbar und die musst unterdrücken und bei der Hochzeit, ab da darfst du das rauslassen. Nein, sie ist einmal prinzipiell gut. Sie ist von Gott so gemacht. Der erste Samenerguss, der Bursch muss das einordnen können. Er muss wissen, okay, das passiert jetzt wahrscheinlich dann in der Nacht, meistens verbunden mit einem erotischen Traum, ja. Das werde ich jetzt von Zeit zu Zeit haben, weil sich die Samenzellen in den Nebenhoden lagern und immer wieder ausgeschüttet werden. Das Ganze hat mit Testosteron zu tun. All das in Ruhe sachlich gut erklären, ja. Und dann zu reden über Selbstbefriedigung, ja. Aber bitte nicht so wie der Mainstream. Wir machen es so, weder, dass wir es auf einen Sockel stellen und sagen, probier dich aus und schau mal, wie du herum experimentierst, aber auch nicht, dass wir es verteufeln und sagen, das wäre die größte Sünde, die du überhaupt machen kannst. Ja, es ist wichtig, dass man weiß, dass 99% der Burschen das in dieser Zeit auch ausprobieren werden, Selbstbefriedigung. Ja, ein Bursch wird schon irgendwie merken, dass vielleicht irgendwie, ja, er wird spüren, letztendlich ist die sexuelle Kraft dazu da, dass ich fruchtbar werde, dass ich jemanden beschenke. Ja? Sexuelle Energie ist immer dazu da, zu geben, ja? Sich zu schenken. Aber es ist wichtig, dass man einmal prinzipiell das rüberbringt, es ist gut, Sexualität hat eine zweifache Gabelung, zwei Sinngehalte der Sexualität. Einerseits Ausdruck unserer Liebe und Lust und andererseits neues Leben, das entstehen kann. Ja. Und einfach zu wissen, jetzt ist meine Aufgabe als Bursch, zu wachsen, zu reifen, mit diesen neuen sexuellen Gefühlen umgehen zu lernen. Es ist nicht damit getan, dem Burschen ein Kondom in die Hand zu geben und zu sagen, probier mal aus, wird schon gut gehen. Wenn man weiß, wenn man jetzt den ganzen Stern betrachtet, wie ein Jugendlicher eigentlich ist, nicht? Wird er schon diese ganze seelische Reife haben? Wird er schon die Beziehungsfähigkeit haben, diese Dinge auch verantwortungsvoll zu tun? Ja? Wird er das Einfühlungsvermögen haben einer Frau gegenüber? Ja? Wird er die Rücksicht haben beim Sex? Ja? Also abgesehen davon kann er Vater werden. Ja? Kein Verhütungsmittel ist sicher, hundertprozentig sicher. Ja. Also das ist ein schales Wort, also Verantwortung kann man so oder so nehmen. Das ist, wäre so ähnlich, mir ist einmal ein Bild gekommen, wie wenn man sagt, okay, motorisch gesehen kann man zu dem Dreijährigen sagen, tatsächlich, motorisch gesehen, du kannst Fahrrad fahren. Ja, der kann's. Ja, der hat jetzt wirklich schon dieses Gleichgewichtsgefühl und kann Fahrrad fahren. Ja. Und dann sage ich, raus mit dir auf die Straße. Würde ich nicht machen. Aber so gehen wir oder unsere Gesellschaft mit unseren Jugendlichen um. Körperlich, hey, wenn du körperlich so weit bist, na los, geh's an, geht schon. Und was kommt dabei raus? Wir wissen selber. Wir haben am Tag in Österreich 100 Abtreibungen, durchschnittlich. Und für mich hat sich immer wieder die Frage gestellt, auch damals, ich kann mich erinnern, wie ich jung war, warum mutet Gott uns das zu? Warum gibt er den Jugendlichen, besonders jetzt den Burschen, diese sexuelle Lust so früh? Und dann sollen sie jahrelang damit warten. Es geht nicht ums Warten. Und das ist auch ganz wichtig, unseren Jugendlichen zu vermitteln. Es geht nicht ums Warten. Es geht darum, dass ich jetzt wachse und reife. Ja? Es ist Werkstatt. Es ist nicht Wartesaal, sondern Werkstatt. Stellt euch eine Holzwerkstatt, wir bei uns in der Behinderteneinrichtung haben Holzwerkstatt, da geht's rund drinnen, ja. Da wird was entwickelt, da wird was gebaut. Ja, man könnte auch sagen, die Pubertät ist die Zeit, wo ich an einem tollen Schiff baue, ja, dass ich beziehungsfähig werde. Ich soll viele Burschen, viele Mädels kennenlernen. Ich soll mir überlegen, würde ich gern so ein Mädel haben oder so einen Burschen, wie soll er sein? Ja, ich soll mich noch nicht festlegen. Ja, ich könnte Vater werden, könnte ich es auch schon sein. Ich soll den eigenen Wert entdecken. Er soll sich Zeit lassen für das persönliche Erwachsenwerden und liebes- und beziehungsfähig werden. Und ich liebe einfach dieses Bild, weil es so gut ausdrückt, möchte ich meinem Kind vermitteln, dass es Flachwurzler ist oder dass es Tiefwurzler ist. Und dieses Bild drückt aus, dass jeder von uns so ein zartes Pflänzchen ist und wir sehen nur das, was über der Oberfläche ist. Ja? Und wenn ein Jugendlicher immer von außen gegossen wird, das ist das obere Bild, wenn er jederzeit alles bekommt, was er haben möchte, und übrigens auch schon das jüngere Kind, also Sexualerziehung, ich könnte jetzt sehr lange darüber reden, Sexualerziehung beginnt im Mutterleib. Dass ich das Kind einmal liebes- und beziehungsfähig kann es nur werden, wenn ich es bedingungslos annehme, wenn ich es liebessatt mache. Ja. Und wenn es später lernt zu warten und zu verzichten. Ja. Und wenn es jetzt das obere Bild immer von außen gegossen wird und immer alles sofort bekommt, ja, jetzt bitte nicht verwechseln, der Säugling muss ad libitum, sagt man, gestillt werden, alle Bedürfnisse befriedigt bekommen und so weiter. Aber dann später, 7, 8 Monate, merkt man schon, ein Kind kann schon ein bisschen lernen zu warten, zu verzichten. Ja? Und deshalb, ja, das üben. Ja, nicht immer alle Bedürfnisse sofort befriedigen. Ja? Und wenn es das gelernt hat, schon in der Kindheit, kann es das in der Pubertät auch. Ja? Und dann wurzelt es in die Tiefe, wie im unteren Bild zu sehen, weil es von außen auch die Dürre aushält. Es ist schwer. Ich muss warten, ich muss da verzichten. Ich hätte aber Lust. Ja? Wir erarbeiten im Dienstagkurs auch diesen Umgang damit, ja, mit diesen neuen Gefühlen, ja. Und vielleicht einmal zu sagen, okay, ich kann auch einmal die Erfahrung machen, ich kann Chef meiner sexuellen Gefühle auch zu sein. Beim Burschen zum Beispiel, ja, aber durchaus auch beim Mädchen. Ich kann auch die sexuelle Energie umlenken, etwas anderes machen oder tun und plötzlich die Erfahrung machen, ups, ist gar nicht mehr so schwer. Ich habe das ausgehalten. Und sowas übt man. Sowas übt man auch mit den Kindern. Ja, wir waren im Donaupark. Weiß noch, wie unsere Kinder klein waren. Wir hatten erst 3. Alle miteinander wollten ein Eis. Und wir haben gesagt, ihr könnt jetzt sofort ein Eis haben. Sie haben gesehen, da gibt es einen Eskimo-Stand. Und wir haben gesagt, okay, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr jetzt gleich eins haben. Oder wenn wir durch den Donaupark durch sind, wenn wir spazieren waren, wenn wir am Spielplatz waren und so weiter, könnten wir zum Eissalon gehen. Ja. Und dann haben wir die 3 beratschlagen lassen, nicht? Und der Kleine sofort, will Eis, der war es 3. Und die 2 Größeren, ja, die waren schon 8, 10. Ja, überlegt einmal, da sind sie zu dritt zusammengestanden, überlegt einmal, wenn wir jetzt warten, dann wird man nachher das bessere Eis bekommen, ja? Und mein Mann und ich sind gestanden, haben sie beobachtet, haben gesagt, so, jetzt passiert Sexualerziehung. Sind wir gespannt, wofür sie sich entscheiden, ja? Ja. Naja. Sie haben sich dann für später das Eis entschieden, ja. Ja. Das ist Sexualerziehung, ja. Warten, verzichten, lernen ist Sexualerziehung. Und schon wurzelt der Baum wieder ein Stückchen tiefer. Und fällt eben dann nicht gleich um, wenn die Schwierigkeiten kommen, die Stürme des Lebens, wenn es herausfordernd wird. Christa Mewes schreibt in ihrem Büchlein Erziehung zur Liebe, dass ich allen wärmstens empfehlen kann, über die Gewissensanbahnung. Das Gewissen ist eine den Menschen angeborene geistige Instanz, die es ihm ermöglicht, seine ungebremst schäumenden Triebe so in Schach zu halten, dass weder die gesunde Existenz der eigenen Person noch die der anderen gefährdet wird. Und die Entfaltung des Gewissens ist davon abhängig, ob das Kind sich im Säuglingsalter an eine pflegende Person, im Idealfall die Mutter, aufgrund ihrer fortgesetzten Anwesenheit so hat binden können, dass aus dieser Bergung ein Nachahmungsbedürfnis entsteht. Das Kind muss sich mit der Mutter identifizieren können und die Bedürfnisse wird es dann automatisch zurückstellen können, weil es die Einheit mit der Mutter will. Und das nennt man Ursymbiose, ja. Ihr habt wahrscheinlich alle schon gehört von dieser sogenannten Frustrationstoleranz, ja. Das kann das Kind nur lernen, wenn es auch beschenkt wurde, wenn wir uns als Mütter ganz unseren Kindern hingegeben haben, ja. Dann wird es auch liebes- und beziehungsfähig sein. Und Sexualerziehung ist eben, das Ziel ist, dass unser Kind liebes- und beziehungsfähig wird. Das ist das Um und Auf, ja. Und lieben, abgeben, opfern, dankbar sein unter positiven Gefühlen, das ist später nur oberflächlich erlernbar, wenn es nicht eine Vorerfahrung im gebundenen Bezug zur Mutter, natürlich auch zum Vater, gab. Deshalb helfen auch alle spätere Aufklärung und alles gewiss notwendige Warnungen vor Irrwegen und so weiter meist nur, wenn der junge Mensch in diesen sich emotionalen Grund wurzelt, in diesen sicheren emotionalen Grund wurzelt. Ja. Also, da ist so viel enthalten. Ja. Es ist so unheimlich wichtig, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und wenn wir eine gute Basis von Gespräch haben, von Ehrlichkeit, von Austausch, du kannst mit allen zu mir kommen, dann wird es nicht so tragisch in der Pubertät. Ja? Was ich auch erlebe manchmal ist, dass Eltern dann ganz rasch wieder arbeiten gehen müssen. Oft geht's nicht anders, ja. Und dann viel investieren bei den kleinen Kindern und nach dem Motto, in der Pubertät sind sie eh schon groß und eh schon selbstständig. Und ich habe aber wirklich diese Erfahrung gemacht, es war so wertvoll, wenn sie heimkommen sind und ich war da. es wird nicht immer gehen, das ist mir völlig klar und das, man muss Abstriche machen, aber sich dessen bewusst machen, ich sage mal so, ein Pubertierendes mit 13, 14 braucht dich vielleicht mehr wie ein Neunjähriges. Das ist wirklich die Erfahrung, die mir viele auch dann gesagt haben, ja. Weil es ist in diesen Konflikten, es ist erlebt in der Klasse, dass es vielleicht der Außenseiter ist, weil es nicht so viel am Handy ist, ja, Medien, Riesenthema, ja. Also, das ist alles so unheimlich wichtig, da wirklich diese Zeit zu haben, den Kontakt zum Kind zu haben und Interesse am Kind zu zeigen, wirklich sich Kraft und Reserven aufzuheben, um für die Kinder, um da zu sein, um zu plaudern, über das Kind zu beten, mit dem Ehepartner über dieses Kind zu reden, ja. Sexualität, ein Tischthema, ja. Nicht, was ist Sex, sondern was bedeutet Sex, ja. Was es ist, das wissen Sie, ich meine, das haben wir Ihnen hoffentlich in der Vorschule gesagt, ja. Also spätestens, Christa Mewes sagt, spätestens mit 5 muss das Kind aus dem Mund der Eltern gehört haben, was Sex ist. Einmal hat jemand gesagt, ich hätte gern gehört, wie man es dem Kind wirklich konkret sagt, weil wir sind manchmal sprachlos, ja. Und ich kann nur sagen, dritte Volksschule, der Michael ist heimgekommen und hat gesagt, Mama, du sollst in die Schule kommen. Die Lehrer haben gesagt, sie können über dieses Thema nicht reden. Und es waren ein Mann und eine Frau, naja, voreinander war es ihnen überhaupt peinlich, na, ist eh klar. Und haben mich die Lehrer eingeladen und sie haben gesagt, wir möchten sie deswegen einladen, weil wir haben ständig dieses Sachunterrichtsbuch und die Kinder zeigen ständig auf das Sachunterrichtsbuch und da liegen ein Mann und eine Frau selig aufeinander lächelnd und sie wissen nicht, was da drunter ist, weil da ist eine Bettdecke drüber und sie würden gern dieses Thema machen und das sagen sie die ganze Zeit, ja. Jetzt habe ich gesagt, gut, ich komme an die Schule, 2 Stunden brauche ich und ich nehme eine schwangere Freundin mit. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich nur mit dem Buch hin. Sie hat immer umgeblättert, ich hab da gesprochen. Und dann haben wir diese Dinge gesagt und wir haben bemerkt, die wollen einmal aus dem Mund eines Erwachsenen hören, was der Geschlechtsverkehr ist in einer wertschätzenden Sprache. Und das muss jeder von uns können und jeder von uns tun, bitte, als Mama und als Papa, ja. Gott möchte, dass ein Baby in einer Familie aufwachsen kann. Wenn ein Mann und eine Frau sich sehr lieb haben, wollen sie ein ganzes Leben zusammenbleiben. Und weil sie sich lieb haben, umarmen und küssen sie sich, so wie du es auch machst, wenn du jemanden sehr lieb hast. Bei einem Mann und einer Frau ist das aber noch etwas anderes. Sie können sich auf ganz besondere Art und Weise zeigen, dass sie sich lieb haben. Mein Sohn hat damals diese 2 Puzzleteile gesehen und hat zu mir gesagt, gell Mama, das ist die Scheide und das ist das Glied. Bevor ich noch vorgelesen habe, ich war sehr stolz auf ihn. Ja. Und dann, sie haben eine besondere Art und Weise, sich zu zeigen, dass sie sich lieb haben. Gut, sie streicheln sich und küssen sich, dabei möchten sie sich so nahe sein wie möglich. So nah, als wären sie ein einziger Körper. Das Glied des Mannes wird dabei steif. Er kann es schließlich in die Scheide seiner Frau stecken. Das ist für beide sehr schön. Sie gehören zusammen wie die beiden Puzzleteile, die du unten siehst. Und sie sind sehr glücklich. Aus dem Glied des Mannes kommen viele Millionen winzige Samenzellen in die Scheide der Mutter. Die schwimmen in die Gebärmutter und so weiter. Ja. Das beste Buch, das es gibt auf diesem Sektor, Mama, Papa und ich. Das ist eine Pflicht für jede christliche Familie. Das lasst man notfalls einfach irgendwo unauffällig am Couchtisch liegen, ja. Und aber früher oder später muss es auch gelesen werden, ja, miteinander und angeschaut werden, ja. Ich würde euch ermuntern, dass ihr folgende Homepagen anschauen könnt. Es gibt sexualerklärung.at, super Homepage von der Leni Kesselstadt mit ganz tollen Artikeln. Dann gibt's aufklärung.info, auch eine super Homepage. Und erstesexualerziehung.at, ganz schlicht, für Eltern jetzt. Ganz wichtig auch, wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Pornografie um, es ist ja Safer Surfing auch hier. Fruchtbarkeit, ich finde es so schade, dass Fruchtbarkeit für viele so einen negativen Touch hat und ich kann wirklich nur sagen, es bringt so viel damit zu leben. Und ich sage immer so, wenn Gott uns diesen Leib gegeben hat, ja, er hat Adam, Eva geschaffen, er hat gesagt, hey, ihr seid super, wie ihr gemacht seid, ja. Wow, es war sehr gut, wie er den Menschen gemacht hat. Also da gehört die Fruchtbarkeit dazu. Ich erlebe so viel an Leid in meiner Arbeit, bei meinen Arbeitskollegen und so weiter, wo junge Frauen schon mit Anfang 30 dastehen und können keine Kinder mehr kriegen. Ja, und ich denke mal, die haben Endometriose und alle möglichen Zustände. Ich sag jetzt nicht, dass das nur von Hormonen kommt, ja. Aber ich möchte euch wirklich ermuntern, wenn Gott uns so gemacht hat, dann machen wir uns doch um Gottes Willen auch diese Aufgabe und beschäftigen wir uns damit. Also, ja, und fordern wir unsere Männer doch auch heraus, sich dafür zu interessieren. Und ich sage euch wirklich, dann ist die Sexualerziehung, das rennt, das ist ein Selbstläufer. Der Kleine fragt mir, Mama, warum liegt ein Thermometer auf deinem Nachtkastel? Ja? Nein. Ich bin nicht krank. Ich kann feststellen, ob ich da fruchtbar bin oder nicht. Ja? Dann erkläre ich ihm das ein bisschen so. Ne? Und dann sagt er, und jetzt? Bist du jetzt fruchtig? Fruchtig, hat er gesagt. Da war er 8. Und dann ist er immer wieder mal gekommen. Und jetzt? Bist du jetzt fruchtig? Und dann haben wir noch einen gekriegt, ja. Und ich kann euch wirklich nur sagen, ich selber hatte 4 Kaiserschnitte. Bei uns musste das immer 100%ig funktionieren, ja. Und wir sind ein Paradebeispiel dafür, dass es gehen kann und dass geglückte Sexualität einfach was wahnsinnig Tolles und Schönes ist. Und wenn ich dann so irgendwie höre, dass Paare keine Zeit dafür haben, dann sage ich, verdammt, also wir haben immer Zeit dafür gehabt. Also wenn es endlich mal wieder möglich war, ja, und wenn wir wieder da so eine ganze Woche verzichtet haben, also dann zeigen wir mal jemand, der dann keine Lust hat. Ja, also ich glaube, es ist auch der Verlust der Lust durch Hormone und Co. Also dass wir eigentlich so beschenkt werden würden. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen mit mir durchgegangen, aber weil ich merke, also auch jetzt auch an den Feedbacks, um noch den Bogen zu spannen, nochmal zur Jugend, bei den Jugendlichen. Sie sagen, die jungen Männer, die 16-jährigen Burschen schreiben mir in ihren Feedbacks, ich weiß jetzt über die Frau Bescheid, ich kenne mich aus mit dem Zyklus. Die jungen Männer, die Teens der Ausbildung machen, auch zum Teens der Leiter, ja, erzählen dann, ich gehe zum Ball und erzähle meiner Tanzpartnerin, erkläre ich während dem Tanzen den Zyklus, ja. Die schaut nur so, also das ist so ein, das gehört so dazu und das ist total, und das nennt man Integration der Sexualität in die Gesamtpersönlichkeit, und dann haben auch nicht diese Probleme wie, dass ich mich nicht annehmen kann, dass ich Magersucht oder andere Süchte und so weiter, ja. Also wenn diese Integration basierter Fruchtbarkeit auch in diese Gesamtpersönlichkeit. Wenn wir das heute nicht selber in die Hand nehmen, nehmen es andere in die Hand, ja, ist eh klar, ja, das seht ihr alle im Umfeld, ja. Aber nicht mit Angst, sondern mit Freude und mit dem, was man selber lebt. Und das Um und Auf ist das, was wir selber als Ehepaar leben. Dass wir uns lieb haben, dass wir eine natürliche Elternschaft haben, dass wir das Schamgefühl der Kinder wahren, ja, dass wir nicht zu sehr da so aufdringlich sind oder eindringen auch in ihre Persönlichkeit. Also beschäftigt euch damit. Und was ich euch am meisten ans Herz legen kann, ist dieses alte Buch. Christa Mewes hat es dann 2008 neu aufgelegt, und Christa Mewes ist über 90. Und diese Frau ist für mich eine Koryphäe. Und du weißt, was du beim Baby machen musst, was zwischen 3 und 6 machen musst, was zwischen 6 und 12 wichtig ist, diese verschiedenen Phasen der sexuellen Entwicklung. Also es ist so ein gutes psychologisches Buch und praktisch beides. Ja, also das kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen. Gut, dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, schön, dass du zugehört hast. Uschi Weismeier hat uns hier reichen Einblick gegeben in ihren persönlichen Weg mit dem Thema Sexualität und Fruchtbarkeit und wie entscheidend es ist, Kinder und Jugendliche zu begleiten. Da tragen wir als Eltern viel Verantwortung, und das kann uns auch ganz schön herausfordern. Aber wie wir gehört haben, gibt es viele Ressourcen, die uns dabei unterstützen können. Du findest in unseren Shownotes all die interessanten Links, Buchempfehlungen und Infos auch zu den Teenstar-Kursen zusammengefasst, die du während dem Vortrag gehört hast. Nimm dir da Zeit, um noch mehr in die Tiefe zu gehen und Hilfestellungen zu bekommen für dich und deine Familie. Ich wünsche dir von Herzen eine gesegnete Adventszeit. Möge da auch unser Vertrauen gestärkt sein darin, dass Gott uns hilft, die kleinen Oasen im Alltag wahrzunehmen, mit denen er uns Mamas segnen möchte. Alles Liebe!